Hey, yo, es ist mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk aus dem dunklen, sehr, sehr kalten Wohnzimmer. Ich glaube nicht mehr an den Klimawandel. Die Boosterimpfung hat aufgehört zu wirken. Ich kann endlich wieder klar denken und nutze diese klaren Gedanken, um sie in diese Folge zu pressen. Es geht zum einen um Airbags, zum anderen geht es um kreative Formen, ein Rührei zuzubereiten. Und hinten raus wird noch ein wenig übers Rauchen im Büro, über Kaffeegenuss und über kreative Lösungsansätze für die Rentenproblematik diskutiert. Dann würde ich sagen, geht nochmal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Cowboys und Cowgirls. Jiha! Hier ist Lokalverbot. Hello, hello, hello. An diesem verregelten Sonntag mal wieder. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, dass ich hier so richtig geschwitzt habe beim Aufnehmen. Mir kommt schon so vor, als wäre Herbst. Ich teste schon mal meine ersten herbstlichen Outfits, wie die so ankommen, bevor ich sie dann hoffentlich nächste Woche wieder wegräumen kann und nochmal die sommerlichen Fits rocken kann. Ja, ich beginne diese Folge mal wieder mit einem Aufruf, dass, wenn es euch gefällt, bitte abonniert doch gerne diesen Podcast auf sämtlichen Kanälen, wo ihr wollt. Dann habe ich letzte Woche auch dazu aufgerufen, vielleicht bei diesem Campfire-Link abzustimmen. Ich glaube, es haben sich sensationell ein oder zwei Personen eingetragen. Also ich habe jetzt 11 von 100 nötigen Stimmen. Ich muss da nur noch circa 50 Folgen machen, dass ich die 100 voll mache. Von dem her, danke für den großen Support. Ich werde den Link einfach nochmal reinschreiben, falls es irgendjemand freut. Dann gern abstimmen, wenn nicht, dann nicht. Ich meine, am Ende ist es ja auch nur ein bisschen so ein Abbild davon, wer auf sowas Bock hätte, wenn es einfach eine weitere sinnlose App ist, wo man seine Zeit verschwendet. Dann natürlich nicht. Ich meine, ihr schenkt mir eh schon hier 30 Minuten eurer Zeit. Dann muss das ja nicht noch mehr sein. Ja, was ist so passiert bei mir diese Woche? Was ist das Thema heute? Ich habe euch ja letzte Woche schon erzählt, dass ich so einen Autounfall hatte. Und langsam kehrt wieder Normalität ein und ich habe ja schon letzte Woche erwähnt, dass so eins der ersten Dinge, die zurückkommen, der Humor ist. Und wenn man das dann so mit Freunden bespricht, dann ist das auch relativ schnell, dass sehr, sehr lustige Fragen gestellt werden oder auch sehr, sehr tiefgründige Fragen, die man sich sonst vielleicht davor bei einem Unfall noch nicht so gestellt hat, weil man ist ja dann zum Glück einer der wenigen, die schon mal einen Autounfall hatten und kann ich auch vielleicht vorab schon mal wegnehmen. Es ist jetzt auch nicht so sehr zu empfehlen, dass man das wirklich mal erlebt haben muss. Aber natürlich teile ich da mein Erlebtes gerne mit euch. Und zwar saßen wir da in so einer gemütlichen Runde zusammen. Und dann kam von einem meiner Freunde die Frage, wie sich das denn so anfühlt, wenn man mit dem Kopf in den Airbag eintaucht. Also wie man sich das vorstellen kann. Und je nachdem, in welcher Gruppe, in welcher Konstellation von Menschen man da zusammensitzt, wird die Frage halt anders formuliert. Je nach Bildungsgrad geht es natürlich, ja, andere Formulierungen und so. Natürlich würde viele Leute interessieren, wie das so von der Kraft her ist, ob das am Genick richtig wehtut, wie dann so der Schmerzverlauf ist, ob man da irgendwelche Reibungsstellen dann im Gesicht hat, ob es wehtut. Oder wenn es so wie in meinem Fall ist, dass man eigentlich fast nur mit quasi Nobelpreisträgern am Tisch sitzt, dann wird die Frage so formuliert, ob man sich denn so vorstellen kann, ob so ein Einschlag in einem Airbag dasselbe ist wie Motorbootfahren. Und für diejenigen, die nicht wissen, was Motorbootfahren ist, ihr müsst einfach mal wieder in dumpfem, infantilen Humor denken und dann wird es euch, denke ich, klar. Und dann muss ich kurz überlegen, ob das wirklich so ist oder ob das einfach nur eine falsche Annahme ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Gefühl sehr vermisst habe bei dem Unfall. Natürlich war ich stets von einem Sicherheitsgefühl begleitet. Also ein Hoch auf die deutsche Ingenieurskunst, da ist wirklich überhaupt nichts angebrannt. Ganz im Gegenteil, man hat sich wirklich konstant sicher gefühlt. Aber Sicherheit und Geborgenheit ist ein Unterschied. Also warum wird denn dieses Geborgenheitsgefühl so ignoriert? Ich finde fast, dass man da dann vielleicht von einem Fehldesign sprechen könnte und habe so weiter überlegt, warum denn Airbags eigentlich keine Konfigurationsmöglichkeiten geben. Also ich kann mir ja beim Auto fast alles aussuchen, wie es auszusehen hat. Ich kann mir die Farbe von sämtlichen Sachen aussuchen, Vollausstattung und so weiter und so fort. Aber die Airbags, die bleiben einfach die Airbags. Und warum kann man das nicht machen? Also warum kann man denn nicht zwei Airbags vorne drin haben, wo man dann so mit dem Kopf dazwischen reinfliegt? Dann hat man ja links und rechts irgendwas, was das abfedert. Ich denke mal, rein sicherheitstechnisch wäre das auch schon mal besser. Das würde ja auch das Genick sehr stabilisieren, wenn man von diesen Airbags umgarnt wird. Und ich denke auch, dass man da dann je nach Größe, je nach was halt der Fahrer, natürlich ist es jetzt sehr männlich gesehen, aber für männliche Fahrer lässt sich da durchaus was konfigurieren. Also die Größe der Airbags kann man sehr variieren. Vielleicht mag der eine sehr flache Airbags, der andere vielleicht eher sehr, sehr große. Oder ja, man könnte ja vielleicht auch gepierste Airbags oder sowas machen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Durchaus interessant. Ich bin leider nicht bei irgendeinem OEM tätig und kann meine Ideen einfließen lassen. Aber falls jemand von euch vielleicht bei BMW wäre gut, wenn BMW mit dieser Erfindung den Markt disruptieren würde. Ich glaube echt, dass man da viel Kohle rausholen kann. Am Ende können wir vielleicht die deutsche Autoindustrie so retten oder auch allgemein so Designfunktionen, die sind ja meistens weiß, diese Airbags. Da könnte man ja auch irgendwie so coole Markenprints von so Designermarken drauf machen oder Gesichter. Gesichter wäre doch auch ganz toll, wenn man dann irgendwie ein Promi-Gesicht drauf hätte, dass man dann so beim Einschlag küsst quasi. Da könnte man auch sehr, sehr viel rein designen. Ich weiß nicht, welchen Promi ihr gerne küssen würdet beim Einschlag. Ich glaube, wenn ich wüsste, dass bei mir ein Airbag rauskommt, wo ein Gesicht von Mario Barth drauf ist, dann würde ich so wahnsinnig vorsichtig fahren, dass dieser Fall niemals eintreten würde. Also denke ich, wäre das auch präventiv was ganz Tolles. Also die Idee Airbag ist auf jeden Fall nicht zu Ende gedacht. Nur weil es schon super funktioniert, heißt es ja nicht, dass es schon perfekt ist. Also vielleicht an jeden deutschen Ingenieur und natürlich auch an jeden ausländischen Ingenieur, der jetzt gerade zuhört. Und ich gehe davon aus, dass dieser Podcast durchaus auch das Sprachrohr der deutschen Ingenieursinnung ist. Vielleicht macht euch mal Gedanken morgen in der Arbeit und pitcht die kleine Idee mal bei eurem Chef. Am besten ganz in der Früh. Ich denke mal, die Beförderung ist dann eigentlich nicht mehr abzuwenden. Ja, aber bis auf diese Unfallthematik, die jetzt endlich passé ist, der Vergangenheit angehört, ist eigentlich alles normal in meinem Leben. Aber das schlechte Wetter hat mich irgendwie dazu gezwungen, ein bisschen über einige Sachen nachzudenken, ein paar Sachen in meinem Leben umzustellen. Und so ist es ja oft, wenn man, ja, ich will nicht sagen unzufrieden in seinem Leben ist, aber manchmal stellt man halt einfach so Automatismen, Routinen um. Und ich habe letzte Woche umgestellt, wie ich mein Rührei zubereite. Und ich habe dann so drüber nachgedacht, das ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass ich in meinem Leben das Rührei umstelle, wie ich es mache. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe bis vor einigen Tagen Rührei so zubereitet, wie ich es in einem Video von Frank Rosin gesehen habe. Ich weiß gerade gar nicht, wie seine Sendung da auf Kabel 1 heißt. Auf jeden Fall rastet er da komplett aus, weil irgendjemand sein Rührei so ganz schlecht zubereitet. Und dann zeigt ihm mal, wie man richtiges Rührei zubereitet. Und so habe ich eine Zeit lang gemacht. Bin auch relativ gut damit gefahren. Aber ich war nicht so wirklich hundertprozentig zufrieden. Deswegen habe ich das jetzt umgestellt. Und Grund dafür war ein Instagram-Reel, wo mir erklärt wurde, wie man denn in einer Sterneküche ein Rührei zubereitet. Und ich finde das Thema Rührei schon faszinierend, weil man kann es auf so viele verschiedene Arten zubereiten. Und es sind ja eigentlich nur einfache Zutaten, einfach Eier nur. Und man muss sich auch bewusst sein, dass ein Rührei schon ein bisschen auch die Visitenkarte von einem ist. Bisschen, ja, so der Ausweis, den man mal flüchtig herzeigt, mit dem man aber durchaus Eindruck schinden kann. Und es soll ja durchaus vorkommen, dass man vielleicht mal nächtlichen Besuch hat, der übernachtet dann und am nächsten Tag in der Früh. Vielleicht hatte man eine schwere, durchzechte Nacht und dann muss man nochmal irgendwie seine Kochkünste in der Früh präsentieren. Und da eignet sich natürlich nichts besser als so ein Rührei, weil es halt auch einfach schnell gemacht ist. Aber nur weil schnell gemacht ist, heißt ja nicht, dass man dem Ganzen keine Liebe schenken darf und dass man sich da nicht irgendwie verkünsteln darf. Und es wird finde ich sehr, sehr unterschätzt. Und deswegen glaube ich, dass viele Frauen und auch viele Männer bei solchen Abenden nicht nur nachts enttäuscht werden, sondern auch am nächsten Tag in der Früh, in denen ihnen einfach miserable Rühreier serviert werden. Zum Beispiel, ihr kennt es ja alle, die berühmten Rühreier am Frühstücksbuffet im Hotel, die einfach wirklich, ich weiß gar nicht, was die Jungs da machen, aber sämtliche Feuchtigkeit ist raus. Es ist einfach irgend so eine Masse, wo man sich so Blöcke rausschneiden kann aus diesem Rührei. Also ganz, ganz schlecht. Also das ist meiner Meinung nach so das Schlechteste, was man überhaupt machen kann. Das will man ja nicht machen. Also erkläre ich euch jetzt einfach mal schnell, wie der Kerl das gemacht hat. Und danach gehen wir so ein bisschen die Einzelheiten durch, was da meine Analyse zu dem Ganzen ist. Und zwar sagt er erstmal, die Eier aufhauen, aber an einem flachen Untergrund, nicht am Pfannenrand oder so. Und dann haut man die einfach in die Pfanne, je nachdem, wie viele man haben will. Vielleicht sollte man da auch nicht übertreiben und irgendwie 10 Eier machen. Wir machen einfach mal 4 jetzt und dann haut man die 4 rein. Und dann davor ein bisschen Öl in die Pfanne. Und dann lässt man das Eiweiß so langsam gerinnen. Also es ist am Anfang noch sehr Spiegelei-Stadium und fängt dann an, sobald es so weiß wird, das so zu zerhacken mit so einem Schieber. Aber man lässt noch das Eigelb ganz. Also man hackt eigentlich konstant um diese Eigelbe rum, dieses Weiße weg, dass das so kleine Würfel schon fast werden. Und wenn es die dann schon einigermaßen durch sind oder fast durch, dann sticht man das Eigelb auf und hebt es dann die ganze Zeit so unter. Und dann ergibt sich so, ja, ich kann es gar nicht beschreiben so wirklich, aber so eine mega saftige Masse mit diesen leicht bissfesten Eiweißstücken drin, die halt von diesen flüssigen Eigelb ummantelt sind. Und je nachdem, wie lange man das halt in der Pfanne dann drin ist, desto mehr kann man so diese Schlonzigkeit steuern. Je nachdem, was man für ein Typ ist, ob man es mega schlonzig mag, was ich abartig finde, wenn man da übertreibt. Aber ich finde es auch krass, wenn man die Feuchtigkeit komplett raustut. Aber so dann einfach noch irgendwie 2-3 Mal rumschwenken, rein auf den Teller, raus auf den Teller natürlich und fertig ist es. Und dann natürlich ganz wichtig, was man als guter Koch immer machen muss, immer erst danach würzen. Also niemals schon während dem Ding würzen, dann schmeckt es natürlich komplett anders. Genau, und das ist das. Und da gibt es schon ein paar Komponenten. Also einerseits das an irgendwas Flachen aufhauen, hat er gesagt, dass da die Eischalen nicht reinfallen. Ich finde es eigentlich cooler, wenn man das so am Pfannenrand macht. Das hat irgendwie mehr. Dann finde ich es auch gut, dass man das nicht davor in irgendeiner Schüssel zusammenrührt und da schon Gewürze und sowas reintut. Weil wenn man ein fauler Typ ist, so wie ich, dann muss man einfach nur eine Sache mehr abspülen. Einfach direkt in die Pfanne rein. Und dann kann man es die ganze Zeit eigentlich einhändig machen. Das ist auch gut. Dann hat man die andere Hand frei, kann da irgendwie nebenbei Kaffee trinken, gestikulieren. Vielleicht aber auch eine chillige Zigarette nebenbei rauchen und dann mit der Zigarette im Mund servieren, was auch durchaus sehr viel Eindruck machen kann. Und ja, das Ergebnis ist wirklich meisterhaft. Also ich bin beeindruckt von dieser Zubereitungsform. Kann natürlich sein, dass ich jetzt einfach mein Leben lang hinter Mond gelebt habe und ihr das schon alle so macht und ich jetzt der Letzte bin, der auf diesen Zug aufspringt. Aber vielleicht erreiche ich einen, der das noch nicht so gemacht hat. Macht es so nach. Es ist wirklich nur zu empfehlen. Und da kommt man dann auch einfach direkt professionell rüber. Und ich glaube, dass damit dann auch der erste Auftritt in der Früh gesaved ist. Also man kann sich da in der Nacht davor blamieren, wie man möchte. Wenn man in der Früh diese Rühreier serviert, glaube ich, ist alles passé, alles ist vergessen. Weil Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Und was kann man da noch so dazu essen? Ja, Scheibe Brot, bisschen Frischkäse. Und für mich perfekt ist noch eine Avocado. Und eine Avocado ist auch so ein Gemüse, was ich früher überhaupt nicht gemocht habe. Und früher war das auch sowas, da habe ich über Leute im Supermarkt gelacht, die halt immer, man hat doch früher immer so Witze über alte Leute gemacht, die jedes Gemüse und alles andappen müssen. Und was sind das für eklige Penner, die nehmen alles in die Hand und touchen da rum und so. Und habe ich früher auch sehr drüber gelacht, was das eigentlich soll. Aber bei Avocados ist es fast schon so eine Zwangsneurose von mir, dass ich da an diesem Regal erst weggehen kann, wenn ich wirklich alle einmal in der Hand hatte. Teilweise brauche ich gar keine Avocados, da gehe ich einfach hin und es beruhigt mich, diese Dinger durchzukneten. Und ja, wenn ich mir welche kaufe und eine gute in der Hand habe, dann kann ich die auch nicht gleich nehmen, sondern ich muss danach nochmal 10 schauen, ob nicht vielleicht eine besser ist. Und so mit der Zeit lernt man da über die Haptik sehr schnell diesen Reifegrad rauszufinden. Und ich glaube, dass eine Avocado auch per se gar nicht reifen kann, durch das, dass man ihr Zeit gibt, sondern die muss einfach steinhart in diesem Regal liegen. Und je mehr Hände die gesehen hat, desto matschiger wird die, weil die ja jeder so leicht mit leichtem Druck durchmassiert. Also ich will gar nicht wissen, welchen Bodycount so eine Avocado hat, durch wie viele Hände die gehen muss, bis sie am Ende wirklich schön weich auf meinem Teller landet. Bestimmt dreistellig. Deswegen esse ich die auch wahnsinnig gern mit Schale. Ja, die Avocado ist schon ein bisschen auch die kleine Bitch im Gemüseregal. Aber gut, man merkt, sie muss wirklich erst durch viele Hände gehen, dass sie gut, lecker und reif ist. Vielleicht kann man da ja im übertragenen Sinne auch Parallelen zum echten Leben ziehen. Und ja, dann ist es doch ein sehr schönes, ausgewogenes Frühstück. Auch bei einer Avocado sehr wichtig. Es gibt halt zwei Optionen. Man macht sie auf, schmeißt den Kern weg, dann ist alles super. Oder man hat eine Midlife-Crisis und fängt an, diese Kerne irgendwie in so einem Glas zu züchten, dass man sich so einen Avocado-Baum draus macht. Also weiß ich nicht, wenn ihr da mal irgendwo seid und ihr seht in der Küche diese Avocado-Farm, wie man sich selbst diesen Kern züchtet, dann passt irgendwas mit der Person nicht. Also ganz, ganz schnell dann abhauen, gar nicht mehr reden, irgendwie einfach schnell sagen, man muss sofort heim. Mich würde auch interessieren, ob jemand wirklich diesen Avocado-Baum mal zu Ende gezüchtet hat oder ob die einfach nur so halb verwesen in der Küche in dem Glas und irgendwann schmeißt man es weg. Weil ich glaube nicht, dass jemals irgendein Typ oder irgendeine Frau aus so einem Avocado-Experiment am Ende eine fertige Avocado gezüchtet hat. Das ist einfach nur, ja, wirklich Frustration, die da aus einem spricht, dass man dieses Experiment nachmacht. Ja, und weil wir gerade so beim Thema Routinen waren und Routinen umstellen, vielleicht auch Routinen loswerden, und manchmal ist ja eine Routine auch irgendwie eine Sucht. Und so ist es bei mir ganz oft, dass ich Leute im Alltag sehe und mir für einen kurzen Moment wünschen würde, dass ich auch so eine Sucht habe wie die. Zum Beispiel, wenn man in der Arbeit ist und mega den stressigen Tag hat und dann so Raucher sieht, die rausgehen und so den ersten Zug von ihrer Zigarette nehmen und dann das so ganz angestrengt in die Luft rauspusten, und du merkst so, wie das richtig erleichternd ist für die. Und so ein Ventil habe ich nicht. Ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, so Leute, die aus dem Gym rausgehen und sich dann eine Zigarette anzünden, und auch der erste Zug, der muss so süß schmecken und so erleichternd sein. Und ich finde es auch sehr cool, dass man direkt nach dem Gym eine raucht, aber so ein Ventil habe ich leider nicht. Und natürlich brauchen wir nicht drüber reden, dass Rauchen wohl sehr ungesund ist und meistens nur Nachteile mit sich bringt. Aber diesen einen kleinen Moment, ich denke, da rentiert sich's ab und zu schon mal, dass man irgendwie was zum Abschalten hat. Weil was hat denn der normale Arbeiter, der normale Gymgeher, wenn er nicht dieses kleine Laster des Rauchens hat? Ich habe mir, wenn ich jetzt mal so in mich reingehe, irgendwann mal angefangen, dass ich als Ventil Sport habe. Aber das geht ja nicht. Ich kann ja nicht während der Arbeit irgendwie mal kurz für 5 Minuten rausgehen und irgendwie 200 Sit-Ups machen, 200 Liegestützen, beziehungsweise könnte ich schon, aber es wäre schon irgendwie komisch. Und in der Arbeit weicht man dann doch ganz oft auf Kaffee aus. Und ich finde, dass es ein bisschen Irrglaube ist, dass man Kaffee trinkt, um wach zu werden. Sondern ich finde, man trinkt Kaffee, um wach zu bleiben. Also das ist so sinnbildlich dafür, wenn man eigentlich schon unter Wasser ist, aber man hat da noch irgendwie so einen Stein gefunden, auf den man sich noch draufstellen kann, und man muss seine Zehen so ganz weit ausstrecken, dass man gerade noch den Mund irgendwie aus dem Wasser rausbringt. Aber irgendwann geht dir da auch die Kraft aus, deswegen muss man auch so viel nachtrinken dann. Und irgendwann kommt man auch so zum Schluss, dass eigentlich der Geschmack relativ zweitrangig ist. Das ist mir aufgefallen, weil ich in meinem Leben gesegnet wurde, eigentlich nur Arbeitgeber zu haben, bei denen der Kaffee maximal ungenießbar ist. Oder als normaler Mensch ist man vielleicht im ersten Moment oder neigt dazu, undankbar zu sein, dass man sich denkt, hey, das kann's doch nicht sein. So guter Kaffee ist doch an sich nicht so schwer, dass man das bereitstellt für seine Arbeiter, dass man denen da was zurückgibt, dass die auch ein bisschen Spaß beim Trinken haben. Aber das ist nur, wenn man das System Kaffee nicht verstanden hat. Also es ist ja kein Genussmittel, es ist eher was, was dir beim Trinken so, wenn du innerlich komplett leer bist, du fühlst überhaupt nichts mehr, du bist in diesem Excel-Bann, in dem Excel-Wahn und hast eigentlich sämtliche Träume verloren, dann ist dieser Kaffee, der muss so stark und so sauer sein, dass du irgendwie überhaupt noch was in der Lage bist, in deinem leeren Körper zu spüren. Und das funktioniert nur durch wahnsinnig grausigen Kaffee. Das kann kein guter Kaffee. Weil am Ende ist es der Ekel und der Graus, der einen irgendwie wach hält und nicht das Koffein. Weil so ist es zumindest bei mir, diese Koffeinlüge, dass einen das wach hält, die ist relativ schnell durchschaut. Also vielleicht die ersten 2 Jahre, wo man Kaffee in seinem Leben trinkt, meint man, dass einen das Koffein wach hält, aber dann hat man da relativ schnell auch so ein bisschen eine Toleranzschwelle aufgebaut. Also das wirkt nicht mehr, außer man trinkt 20 Espresso. Aber das kann man ja auch nicht machen. Und deswegen ist irgendwann mal ein ziemlich schlauer Kopf draufgekommen, dass es da noch andere Stellschrauben gibt beim Kaffee. Und es ist auf jeden Fall der Säuregehalt und der Röstgrad dieser Bohnen. Also Office-Bohnen, die müssen eigentlich schon vollständig zu Kohlenstoff geworden sein während dieses Röstprozesses. Irgendwie nur noch so die letzte Kraft muss in dieser Bohnenform halten. Und das muss eigentlich geschmacklich genau gleich sein, als würde man Briketts durch diese Maschine durchlassen. Aber das machen so Maschinen eigentlich mit Bravour. Und dann gibt's natürlich 2 Arten. Einmal gibt's diese Vollautomaten, die sind meistens sogar sehr teuer und für die werden dann eben diese Depressionsbohnen gekauft. Und dann gibt's aber auch noch den zweiten Fall, dass man im Büro so eine Art Office Miraculix hat, der jeden Morgen in der Früh den Zaubertrank anrührt und dann das durch die Filtermaschine laufen lässt. Und da ist es auch so. Normalerweise ist der Miraculix immer so jemand, der schon seit 10 Jahren oder so in dem Unternehmen ist und bei dem du merkst, dass wirklich seine Träume schon gestorben sind. Und jeder Kaffee schmeckt wirklich nur nach diesen verbrannten Träumen, nach der Sehnsucht und nach Depressionen. Und die sind meistens so stark, dass der Kaffee erstmal 4 Stunden braucht, um durchzulaufen. Aber am Ende, ja, schmeckt er doch irgendwie jeden Tag anders, weil es eben so ist, dass man selten den besten Kaffee seines Lebens trinkt, aber man trinkt verdammt oft den schlechtesten seines Lebens und es ist verdammt oft in der Arbeit. Man trinkt eigentlich täglich immer einen noch schlechteren Kaffee, obwohl er irgendwie eigentlich vermutlich derselbe ist wie am Tag davor. Aber so ist es. Unter der Woche vielleicht gerne mal daheim einen guten Kaffee trinken, dass man sich im Büro wieder resetten kann. Und ja, so ist es eigentlich relativ zwecklos, dieser Kaffeekonsum im Büro, weil man sich doch ganz oft so fühlt wie Ben Affleck in diesem Meme, wo er so draußen steht, den Kopf so im Nacken hat und er hat, glaube ich, den schlechtesten Tag seines Lebens und zum Glück hat er in dem Fall eine Zigarette und zieht so dran und pustet eben den Rauch raus. Nur ist es bei mir eben ganz oft so, dass ich Ben Affleck bin in dem Moment, nur dass ich keine Zigarette parat habe. Und das zweite Coole an so einer Zigarette ist, dass du eigentlich schon in der Lage bist, am Platz auszustempeln. Und zwar, indem du die Zigarette schon rausholst und sie dir so hinters Ohr steckst, weil da traut sich niemand, dich anzusprechen. Am besten vielleicht noch das Feuerzeug schon in die Hand nehmen, weil da sieht jeder, okay, der geht an Rauchen, den störe ich jetzt lieber nicht. Und wenn du aber so eine Kaffeetasse in der Hand hast, dann ist es eher so einladend. Also dann will ja jeder mit dir reden und du bist total empfänglich für sämtliche Probleme von jedem, weil sie davon ausgehen, du hast ja gerade Zeit. Du hast ja jetzt Zeit, weil du kannst dir ja einen Kaffee holen und du musst ihn ja auch trinken. Und es wird fälschlicherweise so verstanden, als hätte man da wirklich Zeit. Aber eigentlich will man ja die Zeit für sich selber haben. Bei mir ist es so, dass ich mittlerweile so wenig spüre, dass ich auch noch diesen Faktor der Hitze des Getränks mit einbreche. Also ich trinke den eigentlich fast schon direkt aus dieser Maschine raus. Leider ist bei uns unten der Ausgang so klein, dass ich da meinen Mund nicht direkt drunter halten kann. Deswegen muss ich leider noch den Zwischenschritt der Tasse machen. Aber an sich würde ich den gern brühend heiß meine Kehle runterkippen, dass ich dadurch wach werde. Ja, und so ist es dann leider, dass man oft in Gespräche verwickelt wird. Das einzig Positive von diesen Vollautomaten und auch von dem Filterkaffee ist, dass der Kaffee relativ schnell geholt wird oder geholt werden kann und man vielleicht die Wartezeit ist manchmal länger, wenn ein paar vor dir einen haben wollen. Aber es ist ja dann durchaus gang und gäbe, dass man in vielen Firmen auch damit wirbt, dass es so ein Benefit ist, dass sie eine Siebträgermaschine auch haben. Und dann steht da so eine riesige Barista-Siebträgermaschine in dieser wahnsinnig sterilen Office-Küche Und dann musst du da auch noch dieses Ritual durchmachen, dass du diesen Kaffee machst. Und das ist vor allem bei so Consulting-Firmen so, wo allgemein schon die Kaffeeküche eigentlich eine zweite Hölle ist. Also da sind nur Geschäftler, es wird nur Gossip geredet, man will eigentlich wahnsinnig schnell raus. Aber man kann nicht, weil man diesen dummen Kaffee ja so ewig machen muss. Man muss das erst malen, man muss dieses Ding einspannen. Und ich glaube auch, dass es da dann in jeder Firma so einen Hobbybarista gibt, der dir immer so ein bisschen über die Schulter schaut und dich bei allem belehren will und sagt, hey, nein, das ist zu viel das, das ist zu viel das. Nebenbei wird noch drüber geredet, wer mit wem eine Affäre im Büro hat. Dann wird noch drüber geredet, von wem die Frisur wieder scheiße ausschaut oder welcher Kollege zugenommen hat. Also eigentlich ist so eine Siebträgermaschine nur auf dem Zettel ein Benefit, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, was das eigentlich alles für Folgen hat, weil wie viel Zeit man da verliert und wie viel unnötige Gespräche, dann sollte man um so eine Firma auf jeden Fall einen großen Bogen machen, genauso wie man natürlich um jede Consulting-Firma einen großen Bogen machen sollte. Also ja, was bleibt uns dann am Ende anderes übrig, als zu rauchen? Vielleicht, je länger ich drüber rede, desto schmackhafter wird's. Also hätte schon Lust jetzt auf so eine süße Zigarette, vor allem nach der Arbeit, Sonntagsarbeit, wird sie, glaube ich, noch mal süßer schmecken. Und was ja auch ein Unding ist, was mich wahnsinnig stören wird, wenn ich Raucher wäre, dass man da ja mittlerweile auch ausstempeln muss, um rauchen zu gehen. Das war bestimmt irgendwann mal so der Typ, der in der Schulklasse immer noch Lehrer dran erinnert hat, dass sie ja noch keine Hausaufgabe aufgegeben haben oder dass man die Hausaufgabe noch nicht besprochen hat oder die Petze, die dann irgendwann mal zum Chef gegangen ist und ja, hä, der raucht 3-4 Zigaretten am Tag und arbeitet dadurch ja eine Viertelstunde weniger als ich, bla 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 bla. Obwohl der Grund eigentlich, dass er raucht, die Arbeit ist. Er stempelt ja quasi schon mit seiner Gesundheit aus für diesen Moment. Lass dem armen Mann doch einfach seine 2-3 Minuten Zeit mit der Zigarette. Aber ja, das wäre mal wieder was für einen Betriebsrat. Ich denke, da sollten sich viele Betriebsräte dafür einsetzen, dass das wieder zurückkommt. Weil für einen Kaffee, kann man schon auch sagen, für einen Kaffee muss man nicht ausstempeln. Da ist irgendwie, ist das Ganze nicht so fair, wenn wir ehrlich sind. Ja, so ist es aber im Leben. Es ist nicht alles fair. Eigentlich ist relativ viel unfair. Und so kriegt man es ja auch aktuell mit, dass wieder mal so eine Rententhematik in den Medien ist. Und zwar ist jetzt mal wieder den Leuten aufgefallen, hey, es funktioniert nicht, das System. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil das ganz anders ist als sonst. Also ich vergleiche so ein bisschen mit diesem Märchen vom Christkind oder vom Weihnachtsmann, das einem irgendwann mal genommen wird, sobald man älter wird. So ist es jetzt gerade. Also ich bin jetzt schon mit dem Gedanken aufgewachsen, dass ich niemals eine Rente kriegen werde. Also das ist für mich wirklich ein Märchen und ich glaube da nicht mehr dran. Aber es ist ganz süß, wie ältere Leute noch an dieses Märchen glauben. Und wir sind schon aufgewacht und man kann jetzt beobachten, wie es dann immer mehr so kommt, dass auch diese Leute aufwachen und merken, okay, fuck, das haut nicht so hin. Und da frage ich mich ganz oft, wie sich dieses System eigentlich durchsetzen hat können. Also irgendwann mal muss jemand diese geniale Idee gehabt haben aus Geldnot. Anders kann ich mir das nicht erklären. Da sind vielleicht 3-4 schlaue Köpfe zusammengesessen, die so knapp 60 waren und sich gedacht haben, fuck, wir haben jetzt unser ganzes Leben lang unser ganzes Geld versoffen. Wir haben nichts zur Seite gelegt für schlechtere Zeiten. Was könnten wir denn machen, dass wir wieder an Geld kommen, um beim Wirt weiter so zu saufen, wie wir es schon unser ganzes Leben machen. Und dann hat irgendeiner gesagt, mei, Moment einmal, ich hab da echt eine gute Idee. Und zwar, lass doch den ganzen Jungen einreden, dass die quasi unsere Rente zahlen, dann müssen wir jetzt nicht mehr arbeiten. Und dann sagen wir heute, ja, hey, wenn ihr alt seid, dann zahlen weiterhin die Jungen für euch. Und es war so eine Idee, die eigentlich total dumm ist, wenn man die vorschlägt, so ja, als ob die da mitziehen. Aber sie haben sich gedacht, das ist eigentlich unsere einzige Lösung, die wir jetzt parat haben. Schlagen wir es halt einfach mal vor. Und wie durch ein Wunder saßen die Leute dann am nächsten Tag beim Wirt und hatten Geld, frisches, neues Geld der jungen Leute. Und ja, die Erfinder wären schon längst das Zeitliche gesegnet haben und für sie hat super funktioniert. Aber wer hätte das gedacht, dass dieses System irgendwann mal kollabieren wird? Und deswegen ziehe ich meinen Hut vor der Kreativität der Leute, die damals hatten. Aber ja, jetzt ist es halt so, wie es ist, dass wir vermutlich keine Rente mehr haben werden. Und ich bin auch am Überlegen, was kann man da machen? Wie kann man dieses Problem abwenden? Und statt jetzt gibt's ja einfach nur zwei Möglichkeiten. Die erste ist halt einfach nicht das Arbeiten aufhören, weil dann braucht man keine Rente. Und die andere ist einfach vor der Rente sterben. Aber ist auch ein bisschen makaber und weiß nicht, ob das für die meisten irgendwie so viel Sinn macht. Jetzt habe ich in den Zeitungen auch gelesen, dass jetzt gerade diskutiert wird, die Rente mit 69. Ja, ich hätte da eigentlich lieber gern Geld gehabt als den ganzen Tag 69. Und ich weiß auch nicht, ob das in dem Alter noch so funktioniert. Aber auch ein schöner Gedanke, auch dass Rente irgendwie ein Geben und Nehmen ist. Aber mit 69 weiß ich nicht. Aber auch wenn man es jetzt mal richtig versteht, irgendwie, man kann doch nicht immer dieses Alter immer weiter nach hinten schieben und sagen, das ist die Lösung. Das kommt einem dann irgendwie so vor, als wären das nur so Übergangsmaßnahmen, die dazu dienen, dass sich die Verantwortlichen noch schnell in den sicheren Hafen retten und das Problem einfach der nächsten Generation übergeben. Und ich finde, dass das eigentlich gar nicht so schwer gewesen wäre, schon vor 30 Jahren auf dieses Problem zu kommen und da präventiv irgendwas zu machen. Aber das wurde halt nicht gemacht. Schade eigentlich. Wenn man so drüber nachdenkt, ist ja eigentlich an sich gar nicht die Rente das Problem, sondern die Rentner. Weil wenn es Rentner nicht geben würde, dann bräuchte man auch keine Rente zahlen. Und da vielleicht jetzt mal ein bisschen radikalerer Ansatz von mir, aber warum denn nicht einfach Rentner abschieben, so dass man vielleicht mit 67 vor allem als Mann, als Single-Mann nach Thailand ausgeschifft wird und da dann leben kann. Ich meine, die Unterhaltungskosten für Thailand sind relativ gering. Was braucht man da vielleicht im Monat? 140 Euro Miete und Essen und dann nochmal 150 Euro für die thailändische junge Frau, die man sich da angelacht hat. Aber da kommt man schon mit 300 Euro durch. Das ist ja nur in Deutschland so teuer. Oder man könnte ja auch so Rentner-Kreuzfahrten machen, wo man einfach mit 67 aufgeladen wird und dann cruist man durch die Welt und darf aber nie wieder von diesem Schiff runter. Das wären alles kreative Ansätze, die leider Gottes noch niemand durchdacht hat. Und falls ich mal in die Politik komme, denke ich, dass ich das durchsetzen werde. Weil zum Beispiel Thailand ist ja ein schönes Land, da ist es schön warm, da ist es nicht so kalt wie hier. Es hätte eigentlich nur Vorteile, ich weiß nicht. Wenn euch was Kreatives einfällt, können wir da gerne auch mal ein Symposium drüber machen und uns genauer darüber unterhalten.